Ich möchte noch mit uns beten, bevor wir auf den Predigttext hören. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du da bist. Wir feiern heute Pfingsten. Wir feiern, dass du mitten unter uns bist, dass du mit deinem Heiligen Geist in uns bist und uns umgibst. So schenk uns diese Gewissheit und diesen Glauben, dieses Vertrauen auf dich neu, dass du Veränderung wirken willst, hier in dieser Welt, in uns und unter uns. Amen. Wie ist das vom Ton her? Können wir, mich irritiert es gerade noch ein bisschen, so der Sound. Ja, du probierst an. Du probierst einmal ein bisschen rum. Danke, Lukas. Ich möchte uns den heutigen Predigttext vorlesen und ich lade euch auch dazu ein, sich eine Bibel zu schnappen, weil es sicherlich von Vorteil ist, das so ein bisschen mitzuverfolgen. Gib vielleicht auch ein, zwei, vielleicht. Micha, holst du eine Bibel oder was machst du? Ja, super. Dann nimm doch zwei, drei für euch da hinten in der Ecke mit. Das wäre total schön. Und ich warte noch ein bisschen. Der heutige Predigttext, wie die Lena schon angekündigt hat, steht im dritten Kapitel des zweiten Korintherbriefes. Also 2. Korinther, das ist nach 1. Korinther 3, die Verse 17 bis 18. 2. Korinther 3, die Verse 17 bis 18. Da steht Folgendes. Dieser Herr aber ist der Geist. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Ich weiß nicht, wer von euch diese Dinger hier mag. Was ist das? Eine Sonnenbrille. Ja? Wer von euch mag Sonnenbrillen? Ich, ja. Irene. Ich nicht. Aber ich habe mir eine gekauft. Meine Frau und ich waren dann zusammen in so einem Apollo-Optik, ne? Oh. Und haben da Sonnenbrillen gekauft, war gar nicht so billig. Ich dachte, das lohnt sich mal, ja? Und sie hält noch bis heute. Und oft ist es so, wenn wir rausgehen, gerade auch jetzt, wenn es sonnig ist, dann sagt Naomi zu mir, Fabian, du hast deine Sonnenbrille vergessen, bitte nimm sie mit. Und dann setze ich sie, gezwungenermaßen, auch aus Liebe zu dir, auch auf. Also ich habe sie nicht so lieb, aber ich merke, sie hilft mir schon. Ja, ich bin so jemand, der kneift gerne seine Augen zusammen und ich kriege auch immer wieder eine nette Erinnerung von der Seite, dass ich ein bisschen entspannter gucken soll. Und wenn ich sie aufsetze, zum Beispiel beim Autofahren, jetzt ist nicht so hell, dann tut mir das schon gut, weil ich die Augen nicht so zusammenkneife. Aber ich merke, irgendwie stört mich das Ding. Warum stört mich das Ding? Hier gibt's Bügel. Und es gibt einen Rahmen und irgendwie ist alles ein bisschen dunkler. Ich weiß nicht, ob euch das auch stört. Mich stört es beim Autofahren ziemlich. Und ich merke, ich bin von Natur aus ein sehr neugieriger Mensch. Ich möchte gern alles sehen, ich möchte gern alles wahrnehmen, ich möchte auch gern alles mitbekommen, was so um mich herum passiert. Ich bin so ein kleiner Inspektor Columbo, der in einen Raum kommt. Der Trenchcoat fehlt und die Haare und noch viel mehr und die Zigarre. Der in einen Raum kommt und versucht, möglichst alles wahrzunehmen, ja, so wie hier auch. Vielleicht seid ihr auch so neugierige Menschen. Manchmal sitze ich einfach gern in einem Café und schaue mir so das Treiben an. Ich setze mich gern vor eine Kirche oder einen Marktplatz und ich schaue mir das Treiben an und schaue, was die Menschen so tun, was sie bewegt. Und ich bin im Gespräch mit Gott und frage mich, Gott, welche Geschichte schreibst du gerade mit diesem Menschen, der mir da vor die Linse kommt? Und zwar nicht mit gestörtem Blick, sondern mit offenen Augen, ganz neugierig. Nee, nicht auf den Altar. Ich möchte hellwach leben und vielleicht geht euch das auch so. Vielleicht liebt ihr das genauso wie ich, frei auf etwas schauen zu können, frei auf etwas blicken zu können. Ich glaube, wir haben auch von Gott die Freiheit bekommen, zu schauen, zu sehen und wahrzunehmen. Also die Freiheit zu schauen, zu sehen und wahrzunehmen. Und ich glaube, das ist auch die Freiheit, von der Paulus in diesem Text spricht. Da steht, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Da, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und in der Predigtvorbereitung ist mir klar geworden, ich kann mir den Satz nicht einfach so rauspicken und sagen, ja, jetzt ist alles frei. Wenn ich den Geist des Herrn habe, wenn ich den Heiligen Geist habe, wenn ich in und mit dem Heiligen Geist lebe, dann kann ich einfach alles machen, was ich möchte. Das ist ja so diese individuelle Freiheit, von der wir alle träumen und die vielleicht auch in aller Munde ist und von der wir sprechen, wenn es um Freiheit geht. Ich nehme mir die Freiheit, als sei alles erlaubt, als sei auch alles, was ich tue und tun werde, lebensförderlich, als sei vieles auch egal. Aber es geht hier nicht um eine individuelle Freiheit, sondern es geht hier Paulus um eine Freiheit, die einen ganz speziellen Fluchtpunkt hat. Kennt ihr, ja? Fluchtpunktperspektive, das musste man damals im Kunstunterricht machen. Habt ihr gemacht? Ja, ja, war ich sogar gut drin. Ja? Fluchtpunktperspektive. Ich glaube, es geht bei der Freiheit, von der Paulus spricht, um die Freiheit des Schauens mit einem bestimmten Fluchtpunkt, mit einem bestimmten Ziel. Und ich glaube auch, dass diese Freiheit des Schauens unheimlich wichtig für unser Leben ist. Auch unheimlich wichtig für unser geistliches Leben. Und das möchte ich heute zeigen. Aber erstmal geht es Paulus darum, darzulegen, welcher dieser Fluchtpunkt ist, auf den wir befähigt werden sollen, auch durch den Heiligen Geist zu schauen. Und zwar, worum geht es? Es geht um die Herrlichkeit Gottes. Das ist das, was er sagt. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht, ohne Brille, die Herrlichkeit des Herrn. Und wenn wir das so hören, ist es ein brutal abstrakter Begriff. Herrlichkeit Gottes. Das scheint uns so groß und irgendwie unfassbar. Mir jedenfalls. Woher kennen wir den Begriff Herrlichkeit aus dem alltäglichen Bereich? Vielleicht fällt euch was ein. Ganz einfach. So. Sehr naheliegend. Ja, dann sagen wir, wenn das Wetter gut ist, dann sagen wir, das ist ja herrlich. Das ist ja total gut. Vielleicht sagen wir, das ist ja herrlich. Da ist Herr schon mit drin und dann Licht. Ne? Also wir sagen, das ist ja herrlich. Das sagen wir. Und wann sagt man das? Wir sagen das, wenn ich etwas sehe, ja, zum Beispiel das Wetter oder die Sonne, wir sagen das, wenn wir sehen, dass etwas geschehen ist, was schön ist. Dinge dürfen schön sein. Und dann sagen wir, das ist ja herrlich. Wenn etwas außergewöhnlich ist, wenn etwas vielleicht auch größer als wir selbst ist, als wir uns das vorstellen können, dann sagen wir, es ist ja herrlich. Etwas, das uns Freude bringt. Und so ist es auch mal ganz stark runtergebrochen und ganz platt gesagt bei der Herrlichkeit des Herrn, bei der Herrlichkeit Gottes. Dass wir befähigt werden, dazu etwas zu sehen und sagen zu können, das ist ja herrlich. Das ist ja herrlich. Und dazu möchte Gott unseren Blick befreien, dass wir sagen können, das ist ja herrlich. Aber wovon reden wir eigentlich, wenn wir von Herrlichkeit in Bezug auf Gott reden? Ist ja ein Wort, das sehr häufig in der Bibel verwendet wird. Und wenn wir so in Lexika nachschlagen oder auch in verschiedenen Bibelübersetzungen schlagen, dann haben wir eigentlich ein Wort auch, das synonym zu dieser Herrlichkeit gebraucht wird, also das immer parallel auch gebraucht wird. Das ist das Wort der Ehre. Also Herrlichkeit und Ehre. Das ist ein größeres Spektrum als nur Herrlichkeit. Herrlichkeit ist eher etwas, was eine Auswirkung hat, was vielleicht auch meine Reaktion erzeugt. Ehre ist etwas, was jemandem gebührt, weil er so ist, wie er ist. Also Herrlichkeit strahlt mehr aus und Ehre ist vielleicht etwas, was mit der Eigenschaft desjenigen zu tun hat, dem ich dann Ehre erweise. Also Herrlichkeit und Ehre. Im Alten Testament heißt das Kavod Yahweh. Kavod Yahweh, Herrlichkeit Gottes, ganz häufig. Und diese Herrlichkeit gab es in einem bestimmten Raum, manchmal auch in einem bestimmten Zeitabschnitt, in einem Zelt. Es gab einen bestimmten Raum für diese Herrlichkeit Gottes. Und diese Herrlichkeit Gottes war auch nur für spezielle Leute sichtbar und bestimmt. Und dann gab es Leute in der Menschheitsgeschichte, die diese Herrlichkeit Gottes gesehen haben, die Gott gesehen haben, sie geschaut haben, ohne Brille. mit eigenen Augen. Das waren, keine Ahnung, 0,000000 Periode 0, 1 Menschen, die die Herrlichkeit Gottes gesehen haben. Hier in unserem Text aus 2. Korinther 3 haben wir eine Menge jüdischer Anspielungen. Ja, das hilft uns, diesen Text zu verstehen, wenn wir wissen, aus welcher Zeit, aus welcher Geschichte, mit welcher Brille auch dieser Text geschrieben wurde, dass wir ihn richtig lesen können. Also dem Judentum entnommen ist dann eben die Vorstellung von der Herrlichkeit, die gedeutet wird im Glanz, auf einem Gesicht, als Abglanz, wenn jemand die Herrlichkeit Gottes erblickt. Das kennen wir vielleicht, wenn wir die Bibel kennen, von Mose, ja, der die Herrlichkeit Gottes sieht und sie spiegelt sich wieder auf seinem Gesicht als ein Glanz, als ein Abglanz Gottes. Das lesen wir in Exodus 34. Also es ist dann ein Glanz der Herrlichkeit. Jüdischen Ursprungs ist auch die Vorstellung, dass die Gläubigen, diejenigen die an Gott glauben, Anteil haben an dieser Herrlichkeit und auch an ihr teilhaben werden. Und das glauben wir auch als Christen, dass diese Herrlichkeit Gottes irgendwann einmal in der Zukunft vollständig offenbar wird. Und dann kommt das Neue Testament und die Herrlichkeit kommt zu uns in den Worten als Doxa, ja, griechisch. Doxa tu teu, die Herrlichkeit Gottes, die Ehre Gottes. Und die Herrlichkeit Gottes wird im Neuen Testament dann durch einen wichtigen Aspekt erweitert. Was ist die Antwort? Amen. Genau. Durch Jesus. Gott kommt zur Erlösung und die Menschen haben Anteil an dieser Herrlichkeit. Sie haben freien Zugang durch die Person Jesus Christus an dieser Herrlichkeit Gottes. Sie sehen die Herrlichkeit Gottes wie in einem Spiegel an dieser Person Jesus. Und Herrlichkeit wird auf einmal unabstrakt und ganz persönlich erlebbar in Jesus Christus. Sie wird persönlich, weil Christen daran glauben, weil wir daran glauben, dass sich Gott in Jesus Christus offenbart und sich uns zeigt. Das heißt, wir warten, ja, aber wir warten gar nicht mehr so viel, sondern wir leben schon jetzt in und mit dieser Herrlichkeit Gottes. Sie wird wirksam in der Gegenwart Gottes durch Jesus Christus im Heiligen Geist, den Jesus zurücklässt. Herrlichkeit, ganz persönlich, das ist ja herrlich. Und was bewirkt dieser Geist wiederum, der uns die Herrlichkeit Gottes zeigt? Er bewirkt Freiheit. Das ist ja herrlich. Und das steht hier. Das ist ja herrlich und es ist ehrlich. Ja? Herrlichkeit und Ehre. Was ist so herrlich an Gott? Was ist das für eine Freiheit, von der hier gesprochen wird? Und was hat der Heilige Geist eigentlich damit zu tun? Und ich möchte uns mal zwei Freiheiten mitgeben, die der Heilige Geist, glaube ich, schenkt. Was auch aus diesem Text ersichtlich wird. Was ist es für eine Freiheit und was hat der Heilige Geist damit zu tun? Ich glaube, es ist eine Freiheit zur Entspannung. Der Heilige Geist, wenn wir die Herrlichkeit Gottes sehen, mit ihr leben, dann ist es eine Freiheit zur Entspannung, weil nicht mehr meine eigenen Maßstäbe über meinem Leben gelten, sondern weil die Maßstäbe Gottes für mich gelten. Es ist eine Freiheit zur Entspannung, weil die Maßstäbe Gottes für mich gelten. In der Bibel ist alle menschliche Ehre bezogen auf und gemessen an der Ehre Gottes. Das heißt, nur die von ihm gegebene Ehre ist letztlich gültig. Aber wir merken, dass diese Ehre, dieses Gute, diese Herrlichkeit, die Gott mir zueignen will, ständig bedroht ist, weil vieles andere um mich herum andere Maßstäbe hat. Ja? Menschen errichten andere Ehrenordnungen, andere Ehrenkodizes, andere Ehrenhierarchien. Wer hat gestern Champions League-Finale geguckt? Ja, gar nicht so viele, ne? Aber die üblichen Verdächtigen haben geguckt. Irgendwann sagte der Reporter, der Oliver Schmidt, ne, es ist eine Machtdemonstration von Madrid. Da dachte ich so, oh ja, nachher kommt dann die Siegerehrung und sie fühlen sich wieder alle brutal toll für eine Stunde. Ja, also, und das ist schön, man darf sich darüber freuen, aber die Welt oder das, was wir um uns herum wahrnehmen, hat nun mal andere Ehrenkodizes, als Gott das hat. Andere Ehrenhierarchien und Ehrenordnungen. Deswegen finde ich zum Beispiel sehr toll, dass es auf dieser Erde so etwas wie Menschenrechte gibt. Ja? Egal wie und welche das sind, zumindest haben sie die Motivation und das Ziel, eine ehrhafte, vielleicht auch eine herrliche Ordnung für die Menschen herzustellen, dass jeder so sein kann, wie er ist, in eine Ordnung hinein. Vielleicht eine Fortführung der Wiederherstellung der Ehre Gottes für die Menschen. Zumindest ein Strohhalm. Und vorher und im Folgenden, also bevor es um diese Freiheit geht, wenn ihr mal zu Hause die Verse davor lest, und danach hat dieser Text auch zu tun mit einem Schleier, von dem er spricht, oder mit einer Decke. Ja, wenn ihr das zu Hause lest, das ist sehr viel, wenn wir das alles gelesen hätten. Aber es geht um einen Schleier, von dem Paulus vorher spricht. Ein Schleier, der sich auf die jüdischen Gläubigen gelegt hat, so deutet er es. Vielleicht auch ein Schleier, der sich auf andere Völker gelegt hat, dass sie Gott nicht als den erkennen, der ist. Das ist das, was Paulus den vorwirft und er spricht von einer Decke, von einem Schleier. Wie ist das mit diesem Schleier? Der freie Mann zeigte sich nach römischer Sitte im öffentlichen Leben unverhüllt. Toll, oder? Und das war auch im palästinischen Judentum so. Ja? Der Mann zeigte sich unverhüllt. Und wenn wir in die Sprache des Aramäischen zurückgehen, also die Sprache des gemeinen Mannes, ja, der ja auch Jesus war und der auch Aramäisch sprach, hat der Ausdruck mit unbedecktem Kopf die Bedeutung in Freiheit. Also war jemand unverhüllt unterwegs, dann war er in Freiheit unterwegs. Und wenn es hier auch immer um diese Decke geht und um diesen Schleier, denn Mose, als er die Herrlichkeit Gottes sah, da verhüllte er sein Angesicht, weil das schwer auszuhalten war für alle anderen. Er musste sich verhüllen, aber Paulus braucht es nicht mehr zu tun. Ja, es gibt eine Entwicklung vom Alten zum Neuen Testament hin. Paulus braucht es nicht mehr wie alle anderen zu tun. Er tritt mit der Herrlichkeit Gottes frei vor die Menschen. Da ist also was passiert zwischen Mose und Paulus. Da ist eine Entwicklung sichtbar, die mit der Anwesenheit des Heiligen Geistes zu tun hat. Bezieht sich eben dieser Schleier bei Paulus und Mose, bei Paulus auf Mose und das Judentum und auf das Erkennen von Jesus als dem Messias, als derjenige, in dem sich Gott offenbart? So bezieht sich diese Decke, von der er vorher spricht, bei uns wahrscheinlich auf etwas anderes. Und darum geht es auch in diesem Text. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, und das werdet ihr auch merken, in der das Ich unheimlich wichtig ist. Und wer am Donnerstag da war, beim ersten EV-Abend, wo der Bernd Schwenkschuster von seinem Gemeindekonzept erzählt hat, der hat auch gesagt, ja, es ist wichtig, den Einzelnen zu sehen und zu sehen, dass der Einzelne wichtig ist. Ja, und das ist auch wichtig. Und das ist auch eine Stärke dieser Zeit, dass Menschen Verantwortung für sich übernehmen und sich um sich kümmern. Das ist ja auch in der Seelsorge ein ganz wichtiges Thema, dass du lernst, dass wir lernen, sorgsam mit uns selbst umzugehen. Denn wenn ich mit mir selbst gut umgehe, dann habe ich auch die Möglichkeit, mit anderen gut umzugehen, heilsam umzugehen, heilsame Räume zu schaffen für mich und für andere. Aber dieser zweite Aspekt wird sicherlich auch nicht ganz so oft berücksichtigt. Deswegen hat dieses Drehen ums eigene Ich wahrscheinlich auch etwas Schädliches oder etwas Schlechtes, weil es zu viel um das eigene Ich geht. Und ich dann im Mittelpunkt stehe und ich mich um mich drehe und ich aus mir heraus keine Lösung mehr finde und nicht weiterkomme im Leben. Deswegen hat es auch etwas Schädliches. Und wir müssen, glaube ich, berücksichtigen oder erfahren, dass die Ehre des Menschen und die Ehre Gottes unterschiedlich sind. Und ich glaube, je nachdem, was du mitbringst aus deiner Biografie, aus deiner Geschichte, sollten wir uns auch davor schützen, das eine mit dem anderen zu verwechseln. Also Maßstäbe sozusagen dieser Ehrenhierarchien, die um uns herum gelten, zu verwechseln mit den Maßstäben und mit den Ehrenansprüchen, die Gott für uns hat. Und vielleicht kriegt den Zugang dazu und merkt, okay, ich habe in meinem Leben eigentlich viel von dem übernommen, was an Ehrenhierarchien so um mich herum
ja, was da gelebt wird und habe es auf meine Gottesbeziehung übertragen. Und darin liegt ganz einfach die Gefahr, dass wir zurück in ein leistungsorientiertes Gottesbild fallen, das sich wie eine Decke über uns legt. Ja? Also ich glaube, wir dürfen unterscheiden, wenn wir gestern Abend Fußball gucken, dass es eine andere Ehrenhierarchie ist, als die, die Gott für uns bereit hat. Ja? Ich bin auch ehrbar und Gott sagt zu mir auch, du bist herrlich, weil ich herrlich bin und nicht, weil du 1 Million Euro im Jahr verdienst oder weil du 2 Tore im Champions-League-Finale geschossen hast. Ja? Also diese Ehrenhierarchie Gottes ist anders als die unsere. Und wir sollten uns davor schützen, das eine nicht mit dem anderen zu verwechseln. Aber was tut Paulus jetzt, damit sich das nicht in seinem Leben ereignet? Was tut Paulus? Paulus richtet sich ganz auf Jesus aus. Und Jesus war jemand, der nicht die Ehre von Menschen sucht, sondern sich ganz an der Herrlichkeit eben der Ehre Gottes orientiert. Was macht Jesus? Wenn wir ins Johannesevangelium gucken, gibt es also 2 Verse, die mir ins Auge gefallen sind. Johannes 5, 41, da spricht er zu den Leuten oder er ruft ihnen vielmehr zu, hey, eure Zustimmung oder Ablehnung kümmert mich nicht. Ui. Eure Zustimmung oder Ablehnung kümmert mich nicht. Ja, weil er sich ganz auf die Ehre und die Herrlichkeit Gottes, auf die Wertung Gottes ausrichtet. Johannes 8, 50, ich will mir nicht selbst die Ehre geben, mein Vater will das tun. Und daran orientiert sich Paulus und er sagt dann auch in einem anderen seiner Briefe, wir als Apostel, als Missionare, wir haben weder eure Anerkennung gesucht, noch die anderer Menschen. Also da wird ein Muster deutlich im Leben von Paulus. Und Jesus sucht zuerst die Anerkennung Gottes, indem er sich an Gott ausrichtet. Paulus sucht zuerst die Anerkennung von Jesus, indem er sich an seinem Bild, wie in einem Spiegel, wie es in diesem Text ja heißt, ausrichtet. Also das war die erste Freiheit. Die Freiheit zur Entspannung, weil in meinem Leben, für mein Leben die Maßstäbe Gottes gelten dürfen. Und die sind gut. Und Gott sagt zu mir, in mein Angesicht hinein, das ist ja herrlich. Die zweite Freiheit ist eine Freiheit zur Veränderung, die geschieht, wenn ich Jesus anschaue. Ja, es geht ganz viel in diesem Text um das Schauen auch von Herrlichkeit. Die zweite Freiheit ist die Freiheit zur Veränderung, die geschieht, wenn ich Jesus anschaue. Und dazu habe ich vielleicht ein erstmal gar nicht so naheliegendes Bild zu diesem Thema mitgebracht. Das dürft ihr euch kurz mal anschauen. Also ich lag auf dem Boden, als ich die Karte zum ersten Mal gesehen habe und Naomi und ich haben sie einem Ehepaar aus dieser Gemeinde geschenkt, die mit diesem Humor sehr gut umgehen können. Auch mein Mann gibt zu, dass sich die Paartherapie sehr positiv auf ihn auswirkt. Und warum lachen wir? Weil wir merken, ja, das ist ein bisschen überspitzt, aber irgendwie ist da auch ein Stückchen, Fünkchen Wahrheit ist da dran. Da können wir danach im Gottesdienst drüber diskutieren. Danke. Also Queen Elizabeth und ihre Frau. Hat mich so dran erinnert. Sieht ein bisschen aus wie Queen Elizabeth, ne? Also auch mein Mann gibt zu, dass sich die Paartherapie sehr positiv auf ihn auswirkt. Warum lachen wir? Wir kennen das irgendwie. Und vielleicht kennt ihr das aus Beziehungen, die ihr gelebt habt oder die ihr lebt, Vergangenes oder Gegenwärtiges, dass ihr merkt, wenn ich besonders lange, besonders viel Zeit mit einer Person verbringe, dann gibt's da Sachen, die stoßen mich brutal ab von dieser Person und die halte ich von mir weg und die möchte ich nicht übernehmen, aber es gibt zugleich auch Sachen, die ich von dieser Person übernehme. Und wir schließen Kompromisse, unbewusst, und wir nähern uns an. Ich habe von Naomi einen sehr schönen kenianischen Sound übernommen, den ich vortrage, wenn mir was zuwider ist, wenn ich unzufrieden bin. Und der geht so. Das habe ich von meiner Frau übernommen. Und sie regt sich jetzt immer auf, wenn ich das mache. Naomi, so hast du aber auch von mir ein paar Sachen übernommen. Ich sag ganz oft ey. Naomi sagt jetzt immer ey und ich reg mich drüber auf. Auch ich gebe zu, dass sich sozusagen die Paartherapie meines Lebens sehr positiv auf uns auswirkt. Was ich damit sagen will, wir gehen in Beziehung und ich checke vielleicht erstmal das Äußere, ja? Was passiert, wenn ich jemanden anschaue, wenn ich jemanden begegne? Ich schaue ihn an, ich sehe auf das Äußere. Vielleicht ist es irgendwann gar nicht mehr so wichtig und dann checke ich, okay, wenn ich mit dieser Person in einer Beziehung bin, dann checke ich ab, wie steht denn diese Person eigentlich zu mir? Und wenn ich merke, dass diese Person zu mir steht, dass sie mir etwas zueignet, was mir gut tut, wo ich gewertet bin, dann gehe ich einen Weg mit dieser Person. Und es entwickelt sich etwas und etwas mehr, eine Beziehung. Keiner will es zugeben, aber Ehepartner werden sich wahrscheinlich doch ähnlicher mit der Zeit. Sie nehmen Verhaltensweisen des anderen auf, ohne es zu merken oder ja, auch wenn sie es merken. Ja, zum Beispiel ziehen manche Ehepaare ja auch die gleichen Jacken an. Ne? Also sieht man ja manchmal so beim Spazierengehen. Also wir gleichen uns auch ganz gerne an. Das ist die Paartherapie des Lebens. Gelingt sie, dann schließt man Kompromisse, die sich positiv auswirken. Gelingt es nicht, dann trennt man sich halt irgendwann. Ja? Ist ja auch so ein Muster. Ähnlich ist es, wenn ich mir Jesus anschaue, mich mit ihm beschäftige und merke, das ist ja herrlich. Gottes Maßstäbe gelten für mich. Er steht zu mir. Gottes Liebe gilt mir. Und das sehe ich in Gottes Ebenbild, in seinem Spiegelbild. Und da ist hier nicht vom Menschen an sich die Rede in diesem Text, sondern von Jesus, wenn es hier um das Ebenbild Gottes geht. Da geht es um Jesus Christus. Und er möchte mich dessen vergewissern durch das Geschenk des Heiligen Geistes. Und so geschieht Veränderung in Beziehung, auch in Beziehung zu Jesus Christus. Dass da eine Freiheit zur Veränderung ist, die geschieht, wenn ich Jesus anschaue, wenn ich seine Herrlichkeit anschaue, ihn anschaue, wenn ich da bin mit ihm. Wer in Christus ist, das ist ja auch so ein geflügeltes Wort in der Bibel, in Christus sein, mit ihm ist, erfährt die Befreiung durch den Geist. Also dieses Sein in Christus und mit Christus. Und das bedeutet nicht zuerst eine radikale Veränderung des Verhaltens, das gehört auch dazu, aber sie ist nicht das Bestimmende, sondern was wirklich verändert, ist doch das Sein in dieser befreienden Liebe Gottes. Das ist herrlich. Und dann verändere ich aus Liebe vielleicht auch mein Verhalten, vielleicht auch mein Aussehen, muss aber nicht. Merken andere Leute auch ganz schnell, ob das authentisch ist oder nicht. Und wir dürfen uns fragen, jeder von uns darf sich fragen, was entspricht denn jetzt eigentlich meiner Beziehung? Sowohl in euren Ehen, in euren Freundschaften. Was entspricht denn jetzt meiner Beziehung? Auch mit Jesus. So geschieht Veränderung in Freiheit. Und so geschieht Leben. Und so darf sich unser Leben immer wieder neu ändern und ausrichten lassen. Und Paulus sagt, wir bekommen Anteil an der Herrlichkeit Gottes. Können wir uns manchmal gar nicht so richtig vorstellen, oder? Wir bekommen Anteil an den Zusprüchen über unser Leben und das wirkt sich aus. Aber es birgt auch eine sehr große Gefahr. Und Paulus kennt diese Gemeinde in Korinth sehr gut. Denn das Ziel so eines Denkens kann ja sein, immer mehr Anteil zu bekommen, immer mehr zu horten von der Herrlichkeit Gottes. Ja, wenn die Herrlichkeit Gottes so verfügbar ist in Jesus, dann mache ich mir das doch zu eigen. Dann baue ich mir eine Scheune und packe die ganze Herrlichkeit da rein und dann gehört sie mir. Das ist, wie wir Menschen ja häufig funktionieren. So sind wir oft gestrickt. Ah, Paulus ist ein Fuchs, ja, der kennt seine Gemeinden, der kennt die Korinther. Eine sehr enthusiastische Gemeinde. Und sie streben nach geistlicher Vollkommenheit. Sie streben nach den Gaben, ja. Da lesen wir, im Korintherbrief lesen wir auch vom Leib und von den Gaben. Sie streben nach geistlicher Vollkommenheit. Was tut Paulus? Paulus nimmt das Verständnis dieser Gemeinde auf und er legt sein Verständnis so dar, dass er sich immer wieder und immer wieder und immer wieder an Gott, an seinen Sohn Jesus Christus und an seinen Heiligen Geist zurückbindet. Ich möchte mal zwei Spotlights geben, was Paulus dazu sagt. Hier im zweiten Korintherbrief auch. Einmal sagt er, spricht er dieser Gemeinde zu, er konfrontiert sie, denn wir leben im Glauben und nicht im Schauen. ja, eine enthusiastische Gemeinde, die für sich in Anspruch nimmt. Sie möchte auch möglichst viel von der Herrlichkeit Gottes sehen. Aber Paulus sagt, hey, wir leben noch immer im Glauben und nicht im Schauen. Das Wichtige ist, dass wir auf Jesus vertrauen. Das ist die Basis. Und dann sagt er an einer anderen Stelle, versuchen wir jetzt schon wieder, uns selbst zu loben? Das ist ein Eindruck. Versucht die Gemeinde jetzt schon wieder, sich selbst zu loben? Nein, sondern wir geben euch einen Grund, stolz auf uns zu sein, damit ihr denen etwas entgegensetzen könnt, die sich mehr um Äußerlichkeiten bemühen als um ein ehrliches Herz vor Gott. Wenn es scheint, als wären wir außer uns, also ekstatisch, enthusiastisch, so ist das zur Ehre, zur Herrlichkeit Gottes. Und wenn wir besonnen sind, also vielleicht auch manchmal so ein bisschen schlapp und träge oder einfach auch rational, auch dann geschieht es zu eurem Besten. Das ist das Vorbild, was die Apostel dieser Gemeinde geben. Was immer wir tun, tun wir, weil die Liebe Christi uns bewegt. Also er stellt sie immer wieder auf den Grund, er nordet sie immer wieder ein. Und dann möchte er ihnen helfen. Oh, Paulus möchte ihnen helfen, das formuliert er auch so. Und er sagt dann, deshalb möchte ich euch dabei helfen, zu unterscheiden, was wirklich von Gott kommt. Und er sagt, niemand, der den Geist hat, kann Jesus verfluchen. Und niemand kann sagen, Jesus ist der Herr, wenn es ihm nicht der Heilige Geist eingibt. Ganz klarer Grenzstein. Ja? Jesus ist der Herr, kann niemand sagen, wenn es ihm nicht der Heilige Geist eingibt. Ganz klare Aussage. Also der Geist bewirkt in uns das Bekenntnis zu Jesus als dem Herrn und das ist das entscheidende Kriterium für eine Gemeinde und für das Wirken des Geistes in einer Gemeinde. Zur Ehre Gottes werden alle bekennen, dass Jesus der Herr ist, sagt Paulus im Philipperbrief. Und auf der Grundlage dieses Bekenntnisses werden wir umgestaltet. Dahin, dass wir Dinge sehen, von denen wir sagen können, das ist ja herrlich. Wir werden darin umgestaltet, dass wir über unser Leben selbst sagen können, das ist ja herrlich. Wir werden über den Bodensee und unsere Zeit da sagen können, im Geist Gottes, das ist ja herrlich. Und wo wir uns selbst nicht sagen können, das ist ja herrlich, da sagt ein anderer über unser Leben, über unsere Situation, über unseren Zerbruch, ich sehe das, aber du bist herrlich, weil ich dich sehe. Wir werden darin umgestaltet, dass wir mehr sehen als vorher, dass sich unsere Perspektive ändert. Und so glaube ich, dass Gott durch seinen Heiligen Geist neue Geschichte schreiben will. Das kann er mit uns Einzelnen tun. Dass er heute sagt, durch seinen Geist auf dem Bekenntnis, ja, Jesus ist der Herr, eine neue Geschichte schreiben kann. Dass du dein Leben aus diesem Blickwinkel der Herrlichkeit Gottes schreiben kannst, sehen kannst und dich fragen kannst, hey, was ist eigentlich die Geschichte, die Gott mit seinem Geist, mit seiner Gegenwart ab heute in meinem Leben schreiben will? Und wie ändert sich meine Biografie, mein Lebensweg eigentlich, wenn ich sie ohne Brille gemeinsam mit Gott anschaue? Mit diesem Blick möchte Gott uns befähigen durch seinen Geist. Pfingsten ist herrlich. Lass uns gemeinsam ein Lied singen und dann zum Abendmahl übergehen. Amen.
Ja, wir wollen uns aufmachen zum Kreuz.